ARD Sounds.
Ein trüber, kühler Sommermorgen im August 2025. Im fahlen Licht wirkt der Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Dresden im Hammerweg noch trostloser als sonst. Terrorgericht wird der graue Kasten in der Presse auch genannt. Umgeben von Betonpollern, Stacheldraht, hohen Mauern. Eine Zweigstelle für besonders schwere Fälle, für Staatsschutzverfahren. Über Tunnel mit der benachbarten Justizvollzugsanstalt verbunden. Auch die Ausstattung des Gerichtssaals lässt keinen Zweifel, wie ernst die Dinge sind, die hier verhandelt werden. Es gibt Panzerglaskabinen, große Monitore, Platz für viele Angeklagte und, weit entfernt, Bänke für Besucher und Presse, auch sie mit dicken Glasscheiben geschützt. Denn hier fallen Urteile, die viele interessieren. Das erste 2018 gegen die rechtsextreme Gruppe Freital, die mit Sprengsätzen Anschläge auf Unterkünfte für Geflüchtete verübt hatte. Rund 20 Hochsicherheitsprozesse folgten gegen mutmaßliche IS-Kämpfer, gegen Links- und Rechtsextremisten und NSU-Unterstützer. Es geht hier um Gewalt, um Mordanschläge, Selbstjustiz, um vermeintlich göttlichen Willen und nicht selten Größenwahn. Und dann wird in diesem Hochsicherheitsgerichtssaal, in dem oft ganze Terrorgruppen auf der Anklagebank sitzen, an diesem 5. August 2025 ein Mann hereingeführt, pünktlich um 9.30 Uhr, den sich die meisten dann doch ganz anders vorgestellt haben.
Er war viel kleiner, viel schmaler als die, so ein bisschen gebückt, hatte eine Plastiktüte von DM, also dem Drogeriemarkt, unterm Arm, was da drin war, keine Ahnung. Dann hat er sich außerdem noch einen Mundschutz über die Nase getan, so einen blauen Deckung quasi vor den Fotografen. Was dann also zu sehen war, jenseits des Mundschutzes, kurz rasierte Haare, ein eher billiges Sweatshirt, also wirklich so gar nichts von James Bond oder Tom Cruise oder was man da vielleicht für Klischees irgendwie im Kopf haben mag.
Aber G&G soll genau das sein. Eine Art Ethan Hunt oder eben James Bond. Ein Top-Agent. Laut Bundesanwaltschaft sitzt auf der Anklagebank ein Mann, der sensible Informationen abgeschöpft, an den chinesischen Geheimdienst weitergeleitet hat und so einen Spionageskandal auslöste, der weite Kreise zieht. Bis ins Herz der europäischen Demokratie, ins EU-Parlament in Brüssel. Denn der unauffällige G&G war Mitarbeiter bei einem der bekanntesten Gesichter der AfD, Maximilian Krah. Der Politiker, der auf seinem TikTok-Kanal unter anderem Ratschläge für Männer erteilt, die genug von ihrem Single-Leben haben. Einfach mal rausgehen statt Pornos schauen. Das ist nicht geschmackssicher, aber viel schwerer wiegt, was jetzt im Raum steht. Ihn soll der mutmaßliche Spion als Türöffner benutzt haben.
Politische Entscheidungsträger, Politiker, die gerade in der Herzkammer von Demokratien sitzen, ob das jetzt im Europaparlament oder Bundestag sind, sind sehr interessante Zielpersonen und Zielflächen für ausländische Dienste.
Chinesische Behörden sind sehr, sehr raffiniert. Sie benutzen verschiedene Methoden, ja, dass in eine freie Gesellschaft in Deutschland manchmal kommen gar nicht dahinter.
Wir reden hier mutmaßlich über einen chinesischen Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland, der vom chinesischen Geheimdienst gesteuert wurde. Und das ist meines Erachtens der gravierendste Fall dieser Art in Jahrzehnten.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB 24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In dieser Folge geht es um einen der schwersten Fälle chinesischer Spionage in Deutschland. Und einen der wenigen, der überhaupt jemals öffentlich wurde. Wer ist G&G, dieser vermeintliche Top-Agent Chinas, der offenbar jahrelang von deutschen Sicherheitsbehörden falsch eingeschätzt wurde? Wie schaffte er es, bis ins Zentrum der europäischen Politik vorzudringen, in das EU-Parlament? Und warum flog er nach so vielen Jahren am Ende dann doch auf? Das hört ihr in dieser Folge von Dark Matters. Chinas Schattenmann und seine Nähe zur AfD. Der Prozessauftakt gegen den schmalen Mann mit der Einkaufstüte im Hochsicherheitsgericht von Dresden beginnt mit einem gewaltigen Medieninteresse. Die Reporter stehen Schlange vor den Sicherheitsschleusen, denn es kommt extrem selten vor, dass chinesische Agenten in Deutschland angeklagt werden. Es gelingt fast nie, sie zu enttarnen, auch wenn es immer wieder Verdachtsfälle gibt. Chinas Interesse an Deutschland gilt als groß. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt ausdrücklich vor nachrichtendienstlichen Aktivitäten Chinas mit Zielen in Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Technik sowie Militär und in der Wirtschaft natürlich. Also man traut den chinesischen Diensten alles Mögliche zu und dann steht da in Dresden erstmals einer von ihnen, der dazugehören soll und wirkt völlig harmlos. Agent 0815 titelt der Spiegel über ihn zum Prozessauftakt. Auch Daniela Karls aus der MDR Sachsen Politikredaktion ist an diesem Tag mit dabei und neugierig auf diesen Mann, der seit Monaten Schlagzeilen macht.
Weil es der erste mutmaßliche Spion ja war, den ich wissentlich gesehen habe. Und auch da war ich überrascht, weil, der kam halt absolut unscheinbar daher.
Dieser erste Eindruck von GNG könnte nicht weiter entfernt liegen von dem, was ihm zur Last gelegt wird. Eine halbe Stunde lang dauert es, bis die Staatsanwaltschaft alle Vorwürfe gegen ihn vorgetragen hat. Ihm wird ein besonders schwerer Fall der geheimdienstlichen Agententätigkeit zur Last gelegt. Seit 2002, also über 20 Jahre lang, soll der Angeklagte Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes gewesen sein. GNG selbst zeigt keine Regung, nur manchmal runzelt er die Stirn. Sagen möchte er zum Prozessauftakt nichts. Also, was wissen wir von dem Mann, den die deutsche Presse immer wieder das Phantom nennt? GNG ist in China geboren, er ist mit 21 Jahren nach Deutschland gekommen, 2002 war das. Er studiert an der Technischen Universität in Dresden Germanistik und Geschichte. Aber Geisteswissenschaften sind nur am Anfang sein Thema. Die kommenden Jahre wird er zu einer Art Ein-Mann-Handelskooperation zwischen Deutschland und China. Erst arbeitet er für ein chinesisches Solarunternehmen, das in Sachsen eine Niederlassung hat. Dann leitet er eine Beratungsfirma für internationalen Handel und gründet schließlich eine Firma, die chinesische LED-Leuchten verkauft. Möglicherweise aber war schon das alles, vom Studium angefangen bis zur Firmengründung, nur Tarnung, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Sehr wahrscheinlich nämlich war er schon von Anfang an ein Spion.
Man kann davon ausgehen, dass wir es hier mit dem chinesischen Auslandsgeheimdienst zu tun haben, für den er gearbeitet haben soll. Und zwar offenbar schon zu dem Zeitpunkt, als er nach Deutschland kam. Er war damals auch relativ jung, mit 21 Jahren. Und insofern wirkt es, als sei er hier tatsächlich auch von den Chinesen über die Jahre gezielt aufgebaut worden.
Schon 2007, erst gerade mal 5 Jahre in Deutschland, landet GNG zum ersten Mal auf dem Radar der deutschen Sicherheitsbehörden. Nicht etwa, weil er sich auffällig verhält, sondern weil er sich selbst als Informant anbietet.
Und zwar zunächst dem Bundesnachrichtendienst als Quelle. Der BND hat damals kein Interesse gehabt, war sicherlich auch misstrauisch. Bei Selbstanbietern ist man immer misstrauisch. Gleichzeitig ist natürlich auch jemand aus China grundsätzlich von Interesse, aber hat ihn damals an den sächsischen Verfassungsschutz verwiesen. Dort hat er sich dann auch gemeldet und es ist dann auch zu einer Form der Zusammenarbeit gekommen.
Für den Verfassungsschutz, sagt Michael Götschenberg, ist jemand wie GNG eigentlich ein Hauptgewinn. Einer, der beide Welten kennt, China und Deutschland. Aber auch der Verfassungsschutz in Sachsen ist vorsichtig. Der Nachrichtendienst erteilt GNG wohl keine eigenen Spähaufträge. Er interessiert sich offenbar nur für das, was er über China berichten kann. Man vertraut ihm wohl nicht so recht. So weit, dass sie in ihm einen Spitzel vermuten, allerdings geht es auch nicht. GNG versucht aber nicht nur beim Verfassungsschutz und beim BND Kontakte zu knüpfen, sondern auch bei Organisationen, die sich aus Deutschland für die chinesische Demokratiebewegung einsetzen.
GNG soll sich Dissidentenorganisationen angeboten haben, beziehungsweise versucht haben, den Eindruck zu erwecken, dass er ein Kritiker Chinas ist, beispielsweise auf Social Media durch entsprechende Äußerungen. Es ist ihm aber tatsächlich auch gelungen, intensiven Kontakt zu der einen oder anderen Organisation aufzubauen.
Die Volksrepublik ist faktisch eine Diktatur. Es gibt so gut wie keine Opposition. Die Kommunistische Partei Chinas herrscht mit nahezu unbegrenzter Macht. Chinesische Dissidenten gibt es vor allem im Ausland. Die Szene in Deutschland ist klein. Man kennt sich. Tianqi Martin Liao gehört zu ihren wichtigsten Stimmen. Die Menschenrechtsaktivistin ist gebürtige Chinesin, ist schon seit den 70er Jahren in Deutschland und kann manchmal bis heute nicht glauben, wie frei sie hier leben kann.
Du kannst auf die Straße gehen, du kannst an Demonstrationen teilnehmen, du kannst der Kanzler schimpfen, du kannst alles sagen. Ich finde diese Freiheit, für diese individuellen Freiheit und Willen so wichtig. Der erste Satz im deutschen Grundsatz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Das finde ich so wichtig.
Denn in China sind vor allem der Staat und seine Führung unantastbar. Das Ministerium für Staatssicherheit, kurz MSS, wacht darüber, dass niemand die herrschende Ordnung hinterfragt. Das Ministerium gilt als einer der größten Geheimdienste der Welt. Bis zu 600.000 Menschen sollen dort arbeiten, Zehntausende davon als Auslandsspione tätig sein. Natürlich kann das von außen niemand mit Gewissheit sagen. Es sind also nur Schätzungen. Aber klar ist, dieser Apparat ist mächtig. Und GNG könnte einer derjenigen sein, die ihn am Laufen halten. Die Aktivistin Tianqi Martin Liao lernt ihn auf einer Konferenz kennen, veranstaltet von der FDC, der Föderation für ein demokratisches China, einer Organisation, die sich für all das einsetzt, was Chinas Machthabern missfällt und für das sich Tianqi Martin Liao ihr Leben lang engagiert. Demokratie und Menschenrechte. Auf der Veranstaltung, sagt sie, trifft sie 2012 auf GNG, der sich sofort bereitwillig in den Dienst der Organisation stellt.
Er ist ein sehr ruhiger Mensch, redet sehr wenig, aber sehr hilfsbereit. Warum sage ich das? Zum Beispiel viele Leute, die zu unserer Konferenz kommen, das sind junge Studenten oder Leute, viele haben kein Auto oder können nicht Auto fahren. Aber Tian hat einen guten Wagen und der fährt auch gut. Und insofern, wenn wir Gäste zum Beispiel von Übersee einladen, dann brauchen wir jemanden zum Flughafen oder zum Bahnhof, die Gäste abzuholen. Da ist er immer bereit, das zu tun.
Hilfsbereit, immer zur Stelle. GNG macht sich beliebt. Er hängt sich richtig rein, will bei allen Events der Organisation dabei sein, hat Kontakte zum Führungszirkel aufgebaut und steigt immer weiter auf.
Mein Kollege, der hat eine führende Rolle in der Demokratiebewegung, hat vorgeschlagen, dass der GN in den Vorstand vom FDC rein gewählt werden soll. Und da ist er auch tatsächlich gewählt worden.
Aber manchmal wundern sich Tianqi Martin Liao und ihre Mitstreiter auch über GNG. So freundlich und zuvorkommend er ist, sobald es um öffentliche Auftritte geht, verhält er sich irgendwie merkwürdig.
Immer wenn wir fotografieren, da hat er sich immer ein bisschen versteckt. Oder entweder ist er nicht dabei oder der steht in der zweiten, dritten Reihe, sodass man sein Gesicht nicht sehen kann.
Und selbst als er in den Vorstand aufrückt, in eine Schlüsselposition also, bleibt GNG seltsam farblos für jemanden mit so großer Verantwortung. Er beteiligt sich nicht wirklich an den politischen Debatten innerhalb der Organisation.
So eine Person wie er, dass er jedes Mal dabei war, fordern wir natürlich auf, dass er auch einen Vortrag hält. Also wir haben meistens politische Themen, also wir diskutieren über die Weltlage, über die Situation in China, über Chinas Beziehungen zu Deutschland, zu Europa und so weiter. Er hat immer abgelehnt. Er wollte nie öffentlich vortreten.
Trotz seiner Zurückhaltung schafft GNG etwas Außergewöhnliches. Der Mann, der ganz vorn in der chinesischen Demokratiebewegung in Deutschland dabei ist, wird 2017 vom Dalai Lama empfangen. Er reist dafür ins indische Dharamshala und trifft dort das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, ein Mann, der in China als Staatsfeind gilt. Auf einem Gruppenfoto steht GNG ausnahmsweise nicht ganz hinten, sondern direkt neben einem der populärsten China-Kritiker der Welt und hält seine Hand. Doch obwohl GNG die FDC weltweit vertritt, Prominente trifft, sich immer reinhängt, gibt es schon weit vor dieser Reise Bedenken, werden Mitglieder der Dissidentenorganisation in Deutschland misstrauisch. Tianqi Martin Liao wundert sich zum Beispiel über ein Geschenk an Weihnachten.
Kurz davor hat er mich geschrieben oder angerufen und fragt nach meiner Adresse und sagt, er möchte mir so ein kleines Geschenk machen. Ich sage, das brauchst du nicht, ja, also wozu? Er sagt, ach, das ist sehr Weihnachten, ein kleines Geschenk. Und ich dachte, vielleicht Schokolade oder irgend so Kleinigkeiten. Ja, und dann kam ein riesen Kasten und mache ich auf, ist eine sehr, sehr feine Teeservice. Ja?
Ein überaus großzügiges Weihnachtsgeschenk oder doch nur eine simple Methode, um Tianqi Martin Liaos Adresse herauszufinden? Dieser Verdacht liegt nahe, denn GNG hat eine ziemliche Sammelleidenschaft, wenn es um Daten von China-Kritikern in Deutschland geht. Die Ermittler werden später eine Excel-Tabelle auf seinem Handy finden, mit Namen, mit Adressen, Telefon und sogar Personalausweisnummern. Eine gigantische Liste mit mehr als 24.000 Zeilen. Würde man die ausdrucken, wären das etwa 500 Seiten. Schon wenn man nur auf dem Bildschirm einmal von oben nach unten durch das Dokument scrollt, und zwar einigermaßen schnell, ohne Pause, bräuchte man etwa 10 Minuten. Warum sollte man so einen gewaltigen Datensammelaufwand betreiben, wenn man dafür nicht bezahlt und beauftragt wird, etwa vom chinesischen Geheimdienst? Aber warum genau interessiert sich Chinas Führung eigentlich so sehr dafür, was Kritiker und Oppositionelle im Ausland tun? Warum dieser Aufwand? Das haben wir Sinan Seelen, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, gefragt. Er sagt, für das chinesische Regime sind Dissidenten im Ausland weit mehr als nur unbequeme Stimmen. Sie gelten als echte Gefahr für das Regime.
Sie bieten ein Risikopotenzial für das geschlossene Bild, welches man aufzustellen versucht. Es birgt die Gefahr, dass die chinesischen Narrative die Zielrichtung, die auf Eintracht und eine sehr unumstrittene Haltung hinarbeiten, empfindlich gestört werden durch Minderheiten, durch Oppositionelle, die aus der Diaspora hineinwirken nach China und die das Meinungsbild über China im Ausland, so auch in Deutschland, empfindlich stören. Von daher gibt es den Versuch, die entsprechenden Personen ausfindig zu machen und wenn es störend ist, auch gegen diese vorzugehen.
Die Dissidenten geraten so leicht ins Fadenkreuz des MSS, des Ministeriums für Staatssicherheit, das sowohl im Inland als auch im Ausland operiert und deshalb manchmal auch KGB Chinas genannt wird. Andreas Fahner blickt täglich hinter die Kulissen internationaler Geheimdienste. Er ist Chef der Auswertung beim Deutschen Auslandsnachrichtendienst, dem BND, und sagt über Chinas Dienste:
Der Ansatz von solchen Staaten ist ein wesentlich breiterer als derjenige des Bundesnachrichtendienstes. Wir sammeln gezielt Informationen. Ich weiß, dass andere Staaten eher nach dem Staubsaugerprinzip vorgehen und alles aufsammeln, aufsaugen, was sich bietet.
Und die chinesischen Geheimdienste sind dann eben Typ Industriestaubsauger. Das MSS setzt dabei selten auf große, spektakuläre Hauruck-Aktionen, eher auf jahrelange unermüdliche Fleißarbeit im Hintergrund. Das Ziel der Operation kann viele Jahre entfernt liegen. Erst dann die Rechnung wirklich aufgehen, die Punkte ein Gesamtbild ergeben. Schwer zu verfolgen für die, die es versuchen.
Es gibt immer dieses Bild von dem Frosch in dem Kochtopf, bei dem langsam die Temperatur hochgedreht wird und aufgrund der langsam steigenden Temperatur springt er nicht aus dem Topf. Und so ähnlich läuft es bei China. Also wir betrachten das eher mit kurzen Zyklen, die auf 3 bis 4 Jahre ausgelegt sind, erkennen aber unter Umständen nicht die langfristige Planung, die durchaus effizient und kontrolliert durchgeführt wird.
Und genauso akribisch und unbeirrbar lassen die chinesischen Dienste auch die Proteste und Regimekritiker im Ausland nicht aus den Augen, sagt BND-Auswärter Andreas Fahner. Er sagt, der Unterschied zwischen Diensten wie dem MSS und dem BND ist auch ihre übermäßige Neugier.
Es geht darum, die Hauptprotagonisten herauszufinden. Und über die Aufklärung hinaus ist dann die nächste Frage, wie kann man hier Einfluss darauf nehmen, dass nicht ein für China ungünstiges Bild in der Öffentlichkeit entsteht.
Viele Dissidenten erzählen von rätselhaften Vorfällen. Handys, die auf einmal verrückt spielen, Drohanrufe, anonyme Nachrichten, teure Hotelbuchungen unter ihrem Namen und bedrohliche Fremde, die vor der Wohnungstür auftauchen und dann wieder verschwinden. Ob tatsächlich der chinesische Auslandsgeheimdienst hinter all dem steckt, lässt sich wie so oft bei Geheimdienstaktivitäten nicht zweifelsfrei beweisen. Und dann ist da noch eine weitere Taktik der chinesischen Dienste, das perfekte Druckmittel für die Dissidenten im Ausland, erzählt Demokratieaktivistin Tianqi Martin Liao.
Für Leute, die oft hervortreten, Ja, also die richtige Aktivistin, weiß ich auch, dass ihre Familie in China unter Druck gesetzt wird. Ja, also diese Sippenhaftigkeit, ne, in Chinas Politik.
Und diese Sippenhaft wird vor allem dann eingesetzt, wenn es nicht darum geht, Menschen zum Schweigen zu bringen, sondern eher zum Reden, also die Oppositionellen als Informanten anzuwerben.
Du bist zwar im Ausland, aber deine Familie ist noch in China und wenn wir jetzt nicht zusammenarbeiten, dann könnte es deiner Familie schlechter gehen.
Die Sinologin Mareike Uhlberg ist Asien-Expertin beim amerikanischen Think Tank German Marshall Fund. Unter anderem beschäftigt sie sich damit, welche Ziele die Kommunistische Partei Chinas in Europa verfolgt. Und sie sagt uns, das MSS hat überall auf der Welt Informanten, auch innerhalb der Dissidentenorganisationen und Communities. Dort werden nicht nur Menschen gezielt angeworben, sondern auch eingeschleust.
Dass man halt Personen, die sowieso schon dann für einen chinesischen Geheimdienst als Informanten tätig sind, dass die dann quasi diese Netzwerke infiltrieren und dann quasi sich als Dissidenten selber ausgeben und dann da Informationen sammeln. Und das scheint in diesem Fall bei CNG auch der Fall gewesen zu sein, dass da unter anderem Informationen über Dissidenten hierzulande weitergereicht wurden an chinesische Geheimdienste.
Und CNG macht, wie es aussieht, seinen Agentenjob über Jahrzehnte unfassbar erfolgreich. Er steigt in der Demokratiebewegung ganz nach oben auf und schafft es gleichzeitig, doch im Hintergrund zu bleiben. 2021, 3 Jahre vor seiner Festnahme also, übernimmt er auf seine schweigsame, beharrliche Art sogar noch eine weitere Führungsposition. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Er soll bei der Republikanischen Partei Chinas sogar Generalsekretär geworden sein. Das ist eine Oppositionskraft außerhalb Chinas. Und das macht schon deutlich, wie perfide er da vorgegangen ist.
Die Republikanische Partei Chinas ist ein weiterer Zusammenschluss von Auslandschinesen, die sich für Demokratie in ihrem Heimatland einsetzen und eine weitere Gruppe, in der GNG, der mutmaßliche Undercover-Agent, ganz oben mitspielt. Er ist kein Rädchen mehr im Getriebe, er treibt selbst einiges an. Er gibt vor, für Meinungsfreiheit und Menschenrechte einzutreten und steht wohl doch klammheimlich auf der Gehaltsliste der Diktatur. Für die chinesischen Geheimdienste ist jemand wie GNG ein Volltreffer. Seine neue Position lässt das Vertrauen in ihn wachsen und die Excel-Listen mit Informationen über Regimekritiker, die er beharrlich schreibt, die wachsen gleich mit. Laut den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft sind chinesische Oppositionelle aber nicht die einzigen, bei denen sich GNG Vertrauen erschleicht und sie dann ausspioniert. Er hat zum Beispiel auch Kontakt zu einer Frau in interessanter Schlüsselposition, sagt Michael Götschenberg.
Die beiden sollen eine kurze Liebesbeziehung gehabt haben und tatsächlich sollen sie dann den Kontakt nach Abbruch dieser Beziehung dann auch wieder verloren haben. Yaki X ist dann als Managerin eingestiegen bei einem Logistikunternehmen, das am Flughafen Leipzig-Halle Geschäfte macht. Und DNG soll dann wieder Kontakt zu ihr aufgenommen haben, um eben diese Position, die sie dort gehabt hat, zu nutzen, um wertvolle Informationen abzuschöpfen. Das heißt, Informationen über Passagiere, insbesondere mit Bezug zur deutschen Rüstungsindustrie, über den Transport von Rüstungsgütern, von israelischen Drohnen. All diese Informationen soll er von ihr bekommen haben und mutmaßlich an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben haben.
Ob Yaki X ahnungslos war oder eine Komplizin von GNG, auch das soll vor dem Dresdner Oberlandesgericht geklärt werden. Sie ist mitangeklagt, wird direkt am ersten Prozesstag befragt, erinnert sich Daniela Karls vom NDR Sachsen Politik Podcast.
Sie war fast noch schüchterner und unscheinbarer als Zhengge. Also sie hat mit so ein bisschen vorgebeugten Schultern, schmale, zierliche Frau. Sie hat auch ganz leise geredet. Das ist so ein Fall, wo man akustisch ganz schwer was verstehen konnte.
Schwer zu verstehen ist sie, aber im Gegensatz zu GNG redet Yaki X von Anfang an. Ihre Aussage gibt sie auf Chinesisch ab, eine Dolmetscherin übersetzt. Yaki X erzählt, wie sie 2015 zum Studieren nach Leipzig kommt und über einen chinesischen Messenger-Dienst GNG kennenlernt. Auch da zeigt er sich von seiner hilfsbereiten Seite. Er unterstützt sie bei der Wohnungssuche, er hilft ihr bei Amtsgängen, er berät sie und irgendwann beginnen die beiden eine Affäre. Die aber dauert nur kurz, denn GNG ist verheiratet und die beiden gehen auf Abstand, hören jahrelang nichts mehr voneinander,
bis Jackie X ihren neuen Job bei der Logistikfirma am Flughafen Leipzig-Halle startet. Da nimmt GNG wieder Kontakt zu ihr auf. Er bittet seine Ex-Affäre immer wieder um interne Informationen, gibt ihr gegenüber an, die Beziehung zu chinesischen Flughäfen verbessern zu wollen. So schreibt es die Bundesanwaltschaft in der Anklage. Und Jackie X liefert, und zwar sehr konkrete Informationen, berichtet Daniela Karls.
Beispielsweise hat sie einmal eine Liste geschickt von Mitarbeitern von Rheinmetall, die einen Flug begleitet haben, inklusive Reisepassnummern von diesen Mitarbeitern. Auch Dokumente über die Verladung von einer Drohne hat sie GNG geschickt und auch viele Fotos von Flugzeugen, die Frachtflugzeugen, die im Flughafen Leipzig beladen wurden, abgeflogen sind und dergleichen mehr. Also das war die Art von Informationen, die sie ihm gegeben hat.
Bis zur letzten Ziffer der Reisepassnummern also hat Jackie X Insiderwissen weitergetragen über deutsche Rüstungsunternehmen, über die Passagiere, Militärgüter, Frachtdaten. Der Ukraine-Krieg schwelt zu diesem Zeitpunkt seit anderthalb Jahren. Deutschland ist einer der größten Unterstützer der Ukraine. China dagegen stützt den Angreifer Russland. Angesichts dieser Lage sind das hochsensible Daten. Jackie X behauptet im Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden, dass sie aus pazifistischen Motiven gehandelt habe, wie unwohl sie sich fühlte beim Weitergeben der Informationen. Aber sie habe es auf GNGs Drängen trotzdem immer wieder getan, auch weil der beteuerte, damit etwas gegen die weltweite Aufrüstung unternehmen zu können. Nach Erkenntnissen des BKA und des Bundesamts für Verfassungsschutz aber hat GNG alles, was er von Jackie X bekommen hat, an das Ministerium für Staatssicherheit in China weitergegeben. In der Anklage heißt es, diese Informationen wären dazu geeignet gewesen, Rückschlüsse auf militärische Fähigkeiten der Bundeswehr, Erkenntnisse zur Verlegung und Verlegefähigkeit von militärischem Personal sowie auch zu außen- und sicherheitspolitischen Absichten der Bundesrepublik Deutschland zu offenbaren.
China möchte in vielen Bereichen stärker werden, eine führende Weltmacht werden, die quasi konkurrieren kann mit den USA. Das ist so die andere große Weltmacht, die aus Sicht der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei China zählt. Man möchte mindestens genauso stark sein, genauso gut sein, idealerweise irgendwann auch überholen.
Sagt China-Expertin Mareike Uhlberg. Die Vision? China will an die Weltspitze. Innovationen, Schlüsseltechnologien, Hightech, all das selbst entwickelt und made in China. Die ganze Welt abhängig von China, während China selbst unabhängig wird.
China möchte auch militärisch stärker sein, möchte ein Militär aufbauen, das, wird mal gesagt, Kriege führen und gewinnen kann. Ja, also das in der Lage ist, die eigenen Interessen in der Region notfalls auch militärisch durchsetzen zu können.
Dieser chinesische Zukunftstraum hat ein klares Datum. Der 1. Oktober 2049, der 100. Geburtstag der Volksrepublik China. Bis dahin soll die Volksbefreiungsarmee, Chinas Militär also, mindestens auf Augenhöhe mit den Streitkräften der USA sein. Vor diesem Hintergrund bekommt auch das, was GNG den Ermittlungen zufolge mit Hilfe von Jackie X über die deutsche Rüstungsindustrie und die Bundeswehr weitergegeben haben soll, nochmal ein besonderes Gewicht, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Da geht es um Deutschlands Rolle in der Europäischen Union. Es geht um Deutschland als Wirtschaftsmacht. Es geht aber auch um Deutschland als militärische Führungsmacht in Europa. Wir sind in der NATO. Wir haben mit der Bundeswehr eine der größten Armeen in Europa. Wir haben eine Rüstungsindustrie, die von Belang ist. Und all das ist für China von Interesse.
Ein Bereich, der die chinesischen Dienste sehr interessiert, kam hier gerade nur kurz zur Sprache, wie sehr Wirtschaftsspionage die deutschen Unternehmen beschäftigt und warum sie oft gerade die trifft, die sich selbst für gar nicht so wichtig, gar nicht so interessant und ausspähenswert halten, das erklärt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg in unserem Dark Matters Hintergrundgespräch. Wenn ihr wollt, gleich im Anschluss. Hinter dem hilfsbereiten, unscheinbaren Auftreten von GNG steckt also vieles. Er handelt strategisch, durchgeplant. Er bietet sich deutschen Nachrichtendiensten an. Er sammelt sensible Informationen in Oppositionskreisen. Er nutzt seinen Kontakt, Jackie X, um an geheime Militärdaten zu kommen. All das wäre schon genug für ein Agentenleben im Ausland, aber er hat es längst schon geschafft, noch in einen weiteren Bereich vorzudringen, die EU-Politik. GNG ist schon vor Jahren der AfD beigetreten und ganz nah dran an dem damaligen Europapolitiker der Partei, der einer ihrer Shootingstars ist.
Und nicht wir sind die Geisterfahrer, sondern es sind die Spinner in Berlin.
Frühling 2019. Unter dem Slogan Der Sachse für Europa will der Anwalt Maximilian Krah für die Alternative für Deutschland ins EU-Parlament. Ein radikaler Aufsteiger im Nadelstreifenanzug, damals 42 Jahre alt, sächsischer AfD-Vizechef, bekannt für polarisierende TikToks und Luxus-Lifestyle. Spitzname Shampoos Max. Und er hat Erfolg. In Sachsen wird die AfD bei der Europawahl am 26. Mai 2019 stärkste Kraft. Bundesweit holt sie 11% der Stimmen. Für Maximilian Krah geht es also ins EU-Parlament. Der Hauptsitz des Europäischen Parlaments ist im französischen Straßburg. Aber die Tagungen der Ausschüsse und Fraktionen, die finden in Belgiens Hauptstadt Brüssel statt. Im Paul-Henri-Spark-Gebäude, einem gigantischen, verschachtelten Glas-Stahl-Koloss aus den 90ern. Sieht aus wie eine Mischung aus Super Bowl-Arena und in die Jahre gekommenem Grand Hotel. Und direkt dahinter, angedockt, liegt, ebenso riesig, das Abgeordnetengebäude. Und genau dort, im fünften Stock, bezieht nach der Europawahl 2019 AfD-Mann Maximilian Krah sein neues Büro. Wie alle Abgeordneten stellt er Mitarbeiter ein, die eng an ihm dran sind. Einer dieser Mitarbeiter wird jemand, den Maximilian Krah aus Dresden kennt, mit dem ihn viel verbindet, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Das Verhältnis zwischen DNG und Maximilian Krah ist über viele Jahre gewachsen. Krah hat DNG, der ja zwischenzeitlich auch als Unternehmer tätig war, anwaltlich vertreten, beraten. Es ist da offenbar ein Vertrauensverhältnis entstanden über die Jahre, das letztlich dazu geführt hat, dass Maximilian Krah, als er 2019 für die AfD ins Europäische Parlament eingezogen ist, DNG gefragt hat, ob er nicht als Assistent für ihn tätig werden will.
Offiziell betreut DNG die inhaltliche Arbeit im Ausschuss für internationalen Handel, in dem Krah auch Mitglied ist. Also Sitzungen vorbereiten, Termine für den Abgeordneten machen und so weiter. Aber
mein Eindruck ist, dass er dort sehr selten gesehen wurde. Man fragt sich insgesamt so ein bisschen, was hat er eigentlich da gemacht die ganze Zeit? Aber unterm Strich steht, er hatte Zugang zu allem, wozu man als Assistent eines Abgeordneten Zugang haben kann. Er konnte ins Gebäude rein, er hatte Zugang zum IT-System, zu Dokumenten, Datenbanken.
DNG bekommt sogar das persönliche Passwort von Maximilian Krah für das interne System des Europaparlaments, obwohl die Weitergabe ausdrücklich verboten ist. Der AfD-Politiker schwärmt hingegen von seinem fleißigen neuen Assistenten. DNG sei ein Fachmann für internationalen Handel, pflege exzellente Kontakte. Aber schon kurz nach seiner Einstellung soll DNG, der parallel in der Demokratiebewegung weiterhin den großen China-Kritiker gibt, etwas sehr Seltsames gemacht haben. Er soll Politikerreisen für den Rechtsaußenpolitiker Krah und auch andere nach China organisiert haben, bezahlt von chinesischen Unternehmen und Stadtverwaltungen. Auf dem Programm stand offenbar auch ein Gespräch mit der IDCPC, der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas also. Besonders brisant, nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz ist die IDCPC dem chinesischen Geheimdienstumfeld zuzurechnen. Und DNG soll sogar bei manchen dieser Reisen mitgeflogen sein, obwohl er offiziell in Deutschland ja als Regimekritiker auftrat, also gar nicht so einfach einreisen kann und sich in echte Gefahr begeben würde. Solche Reisen, solche Aktionen sorgen auch dafür, dass sich einige EU-Abgeordnete fragen, was läuft da eigentlich zwischen Peking, zwischen Maximilian Krah und seinem Assistenten? Wie nah stehen die sich? Einer davon ist Bernd Lange, Sozialdemokrat und Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel im Europäischen Parlament, also dem Ausschuss, den DNG inhaltlich betreut. Der macht auf Lange zunächst einen unauffälligen Eindruck.
Ich sah schon so, dass man merkt, er hat Interesse an der Arbeit, aber man konnte jetzt nicht sagen, dass er viel besonders viel notiert hat oder so. Aber es war jemand, wo ich sagen würde, man merkte, dass da Interesse an der Ausschussarbeit da ist.
Aber je häufiger DNG in den Ausschusssitzungen auftaucht, desto größer wird das Unbehagen der anderen Mitglieder. Damals verhandelt die EU nämlich ein Investitionsabkommen mit China. Außerdem berät und entscheidet der Ausschuss über alle Gesetze, die etwas mit Handel zu tun haben.
Zum Beispiel Zölle, die Frage der Kontrolle von ausländischen Direktinvestitionen, die Frage, wie gehen wir mit Subventionen um, wie sieht es aus mit Dumping. Also alles, was im weiteren Sinne mit Außenwirtschaftsbeziehungen zu tun hat.
Auch hier ist China in seiner Doppelrolle als wichtiger Handelspartner und wirtschaftlicher Rivale der EU im Ausschuss immer wieder Thema. Viele der Sitzungen sind öffentlich, aber wenn es um besonders sensible Verhandlungsschritte geht, dann wird das in sogenannten Monitoring-Gruppen besprochen, im kleinen Kreis also. Und dort verbreitet sich eine gewisse Skepsis gegenüber GNG.
In diesen vertraulichen Monitoring-Gruppen sind in der Tat auch Mitarbeiter manchmal zugelassen. Hier haben wir aber sehr deutlich gesagt, dass wir nicht möchten, dass er dabei ist.
Zwischen Glasfassaden und Sitzungssälen fällt immer öfter der Name von GNG und mit jedem Mal schwingt ein bisschen mehr Misstrauen mit.
Ich kann Ihnen auch nicht mehr genau sagen, wer mir das zugeflüstert hat, aber es war in der Tat die Flurfunk, dass der Verdacht bestand, dass, ich würde sagen, unbedingt jetzt der chinesischen Regierung verpflichtet gewesen ist, aber dass Informationen nach China weitergeleitet worden sind.
Am Abend des 22. April 2024 wird aus dem Flurfunk des EU-Parlaments plötzlich eine konkrete Schlagzeile, ein realer Spionageverdacht. GNG wird in Dresden festgenommen. Er soll für China auch im Europaparlament spioniert und Informationen gesammelt haben. Bernd Lange weiß noch genau, was er als erstes getan hat.
Da habe ich erstmal überprüft, welche Zugangsmöglichkeiten er für vertrauliche Dokumente hatte.
Das, was jetzt im Raum steht, klingt wie das Drehbuch zu einem Politik-Thriller. Ein chinesischer Spion über Jahre mit eigenem Büro im Europäischen Parlament, mit Zugang zu allen möglichen Sitzungen und Dokumenten. Ging es GNG nur um das Abschöpfen von Informationen oder auch um Einflussnahme, vielleicht sogar um Sabotage? ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg sagt:
Man muss sich bewusst machen, dass jemand, der als Agent Zugang zum Europäischen Parlament hat, natürlich keinen Zugang zu Staatsgeheimnissen hat. Trotzdem hat er Zugang zu Dokumenten, die nicht frei verfügbar sind. Er kann Informationen liefern über einzelne Abgeordnete, über Erreichbarkeiten, Telefonnummern, Adressen. Er kann parlamentarische Abläufe einsehen und Informationen darüber liefern und insofern Einblick geben in diesen gesamten Kosmos des Europäischen Parlaments, der natürlich für China von großem Interesse ist. Da gibt es massenhaft Themen, die einen direkten oder indirekten Bezug zu China haben und dementsprechend für die chinesische Führung von Interesse sind. Und insofern sind solche Informationen zweifellos wertvolle Puzzleteile für den chinesischen Geheimdienst.
Aber nicht nur GNG hat über die Jahre einiges zusammengesammelt, auch die Bundesanwaltschaft. Der sächsische Verfassungsschutz hatte GNG ja über einige Jahre als Informant gelistet. Im Sommer 2018 aber schalten die Verfassungsschützer ihn offiziell ab, beenden also die Zusammenarbeit und schon kurze Zeit später, im Dezember 2019, wird GNG selbst zum Fall für die deutschen Sicherheitsbehörden, als er vom LED-Leuchtenhändler und vermeintlichen Dissidenten in der AfD aufsteigt und für Maximilian Krah in Brüssel zu arbeiten beginnt. Wenige Monate nach Beginn seines Jobs dort fängt die Spionageabwehr des Bundesamts für Verfassungsschutz mehrere Telefonate von GNG mit dem Botschaftsrat der politischen Abteilung der chinesischen Botschaft in Berlin ab. Der Verdacht, der schon lange mitschwingt in der Community der chinesischen Oppositionellen und bei den Abgeordneten im EU-Parlament, der erhärtet sich jetzt bei den Geheimdienstlern. GNG ist offenbar ein chinesischer Agent. Ab diesem Moment observiert ihn der Verfassungsschutz, liest Mails mit Lauschtelefonaten, sogar sein Auto wird verwanzt. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Die Ermittler haben in diesem Fall, wie man so schön sagt, das große Besteck rausgeholt. Spionageermittlungen sind immer sehr aufwendig, weil natürlich die Personen, die im Fokus sind, in der Regel wissen, worauf sie zu achten haben, damit sie nicht auffliegen. Und dementsprechend auch in der Regel sicher kommunizieren. Das ist dann natürlich für die Ermittler ein Hauptgewinn, wenn er beispielsweise am Telefon über Dinge redet, während einer Autofahrt, über die er besser nicht geredet hätte.
GNG geht vor seiner Festnahme im April 2024 offenbar davon aus, dass er die deutschen Geheimdienste weiter so täuschen kann, wie er es all die Jahre zuvor getan hat. Er wird unvorsichtig, macht Fehler,
Immer wieder zum Beispiel telefoniert er im Auto mit seiner Ehefrau. Gespräche, die eigentlich privat sein sollen, bei denen aber der Verfassungsschutz längst mithört. Einmal hat Jen Ge im Telefonat mit seiner Frau beispielsweise gesagt, dass er schon die Hälfte der chinesischen Oppositionellen in Deutschland identifiziert hätte und dass das eben seine Arbeit sei und dass er ja schon viele Jahre in diesem Geschäft tätig sei.
MDR-Redakteurin Daniela Karls sitzt im Gerichtssaal, als diese Mitschnitte aus der Innenraumüberwachung des Autos im Prozess abgespielt werden.
Eindrücklich war tatsächlich diese Sicherheit, in der er sich da ja gefühlt hat. Er hat damit nicht gerechnet, dass er überwacht wird. Da waren viele Belanglosigkeiten halt natürlich, die er mit seiner Frau ausgetauscht hat, wo sie auch über die gemeinsame Tochter gesprochen haben und so. Aber immer wieder eben ja so beiläufig das eingestreut, was ich da eben zitiert habe. Also das war schon überraschend, wie offenbar auch das Ehepaar darüber so geredet hat.
Außerdem hören die Ermittler, wie Jian Ge mit seinem mutmaßlichen Führungsoffizier beim Geheimdienst in China telefoniert. Einem Mann, den er oft mit großer Bruder angesprochen haben soll. Und auch die Observationen liefern weitere Puzzleteile, die den Verdacht der Sicherheitsbehörden immer weiter erhärten.
Jenseits der Überwachung von den Telefongesprächen gab es offenbar auch teilweise tatsächlich eine Beschattung von Zheng Ge. Es wird nämlich in der Anklageschrift auch beschrieben, dass er mal zwei Buchhandlungen in Berlin aufgesucht hat, wo eben eine regierungskritische chinesische Zeitung vertrieben wurde. Und Zheng Ge hat da eben offenbar versucht, in diesen Buchhandlungen die Vertriebswege der Zeitung in Erfahrung zu bringen. Also das war ein weiterer Beweis, der angeführt wurde.
Und dann sind da ja auch noch die Telefone und Laptops von Jian Ge, die nach seiner Festnahme beschlagnahmt wurden. Zum Teil konnten die Ermittler sie nicht knacken, zum Teil aber eben doch. Und da offenbart sich dann, was Jian Ge knapp 5 Jahre lang als Assistent von Maximilian Krah in Brüssel wirklich gemacht hat. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Es soll sich nach Überzeugung der Ermittler um insgesamt 500 Dokumente aus dem Betrieb des Europäischen Parlaments gehandelt haben, darunter auch einige, die als vertraulich eingestuft sind. Es gibt im Europäischen Parlament keine Staatsgeheimnisse zu erbeuten, aber das ist auch in den seltensten Fällen das, was Quellen eines Geheimdienstes in die Finger bekommen. Ihre Rolle ist vielmehr, Puzzlestücke zu liefern, die der Geheimdienst dann verwenden kann, um ein Gesamtbild zu erstellen.
Da ist er wieder. Der Industriestaubsauger, der erstmal alles aufsammelt. Nicht wahllos natürlich. Die meisten dieser 500 Dokumente haben Bezug zu China, Beschlüsse aus dem Handelsausschuss des Europäischen Parlaments etwa. Und nur wenige Wochen vor seiner Festnahme soll Jian Ge nochmal nach China gereist sein. Da habe er, so der Vorwurf, einen Teil dieser Unterlagen auf einem USB-Stick an einen Mitarbeiter des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit übergeben. Auf den Handys und Laptops von Jian Ge findet sich aber noch mehr. Textdateien mit Tarnnamen wie Tee am Vormittag oder Projekt Künstliche Diamanten. Darin versammelt interner zu Führungspersonen der AfD wie Alice Weidel und Tino Chrupalla. Darunter auch sehr private Details über ihr Familienleben. Infos, die zu großen Teilen aus vertraulichen Gesprächen mit Maximilian Krah stammen. Der AfD-Mann sieht sich als Opfer. Er sei offensichtlich ausspioniert worden, sagt er. Und der Verfassungsschutz habe 3 Jahre zugeschaut. Das Einzige, was er sich vorzuwerfen habe, sei es, zu gutgläubig gewesen zu sein. Es scheint, auch der langjährige Parteifreund, Arbeitgeber und Weggefährte Krah ist für Jian Ge nur eine Quelle von vielen. Akribisch listet er all seine Auslandsreisen in einem Word-Dokument auf, protokolliert die FBI-Kontrollen bei Krahs Einreise nach New York. All das, was auch nur im geringsten interessant für den chinesischen Geheimdienst sein könnte.
Grundsätzlich sind alle großen demokratischen Parteien in Deutschland für China von Interesse, insbesondere dann, wenn sie im Bundestag sitzen. Das gilt natürlich auch für die AfD, die eine politische Kraft in Deutschland ist, die sich die Chinesen natürlich auch anschauen. Und insofern ist jemand, der hier über Interna berichten kann, der Personen beurteilen kann und charakterisieren kann, der möglicherweise auch Informationen liefern kann, mit dem man den einen oder anderen unter Druck setzen könnte. So jemand ist zweifellos für den chinesischen Geheimdienst von großem Interesse.
Und dann sind da noch mysteriöse Zahlungen. Über 50.000 Euro soll Maximilian Krah bekommen haben, gezahlt von Firmen aus dem Umfeld von GNG. Abgerechnet wurde das Ganze laut den Ermittlern wohl über Scheinrechnungen für angebliche Anwaltsberatungen. GNG hatte offenbar mehrmals die Rechnungen vorformuliert, sie also für Krah geschrieben und auch per Mail an seine Mitarbeiterin in der Kanzlei geschickt. Er hat sich also quasi seine eigenen Rechnungen ausgestellt und sie dann beglichen. Der Verdacht liegt nahe, dass die Summen dafür nicht aus GNGs Privatvermögen stammten, sondern direkt von seinem eigentlichen Auftraggeber, dem chinesischen Geheimdienst. Krah wehrt sich gegen diese Vorwürfe, da wo er sowieso schon hyperpräsent ist, auf TikTok. Er habe eben als Anwalt gearbeitet und darüber dann Rechnungen ausgestellt. Alles Weitere seien üble Lügen, so wörtlich. Aber je mehr darüber herauskommt, desto heikler wird die ganze Nummer für Maximilian Krah, der gerade als Spitzenkandidat der AfD mitten im nächsten Europawahlkampf steckt. Wie weit reicht der Einfluss des chinesischen Geheimdienstes? Was wusste der Politiker von der mutmaßlichen Spionagetätigkeit seines Ex-Mitarbeiters? Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden nimmt auch gegen Maximilian Krah Ermittlungen auf. Der Verdacht: Bestechlichkeit und Geldwäsche. Der Ausgang des laufenden Verfahrens ist noch offen. Es gilt also die Unschuldsvermutung. Im Spionageprozess gegen seinen Ex-Mitarbeiter GNG vor dem Oberlandesgericht Dresden tritt Maximilian Krah aber als Zeuge auf, nicht als Mitangeklagter. Auch durch den Auftritt des bekannten Rechtsaußenpolitikers ist das Medieninteresse an diesem Mittwoch, dem 3. September 2025 in Dresden, besonders groß. Krah sitzt mittlerweile für die AfD im Bundestag, trotz des Spionageskandals um seinen Ex-Mitarbeiter. In seiner Partei hat er aber an Rückhalt verloren. Im Zeugenstand gibt er sich selbst sicher, erinnert sich Daniela Karls vom MDR Sachsen Politik Podcast.
Er hat souverän, mit lauter Stimme, ausführlich gesprochen, auch Dinge gesagt, nach denen er gar nicht gefragt wurde, hat Prozesse im EU-Parlament beschrieben. Also er war sehr ausschweifend. Insgesamt wurde er über 2 Stunden lang befragt.
Über seinen Ex-Mitarbeiter GNG sagt Maximilian Krah, er sei immer der Letzte im Büro gewesen. Fleißig, 7 Tage die Woche lang erreichbar.
Insgesamt hat Krah das auch so beschrieben, dass dieses Team eine Einheit sei und er eben die Galionsfigur. Aber eben die Galionsfigur, die hat mit Organisation und Sicherheitsfragen nichts am Hut. Er hasse das ganze Zeug, hat er gesagt. Ist auch nochmal ein Zitat von ihm und das war ja dann auch Thema im Prozess, eben genau diese Sicherheitsfragen, die hatte eben Krah ja so ein bisschen nicht beachtet.
Der Vorsitzende Richter wird schon deutlicher. Er sagt zu Krah:
Sie haben das auf dem Silbertablett präsentiert. Das ist tatsächlich so gelaufen, aber Krah hat das in seiner selbstsicheren Art und Weise auch so geschildert, dass sie sich alle halbe Jahre im Büro getroffen haben und gemeinsam gebrainstormt haben über die Passwörter, die man jetzt wiederum aktualisieren will. Insofern hatte Jiangge alle Passwörter, die er brauchte, um sich auch mit dem Account von Krah einzuloggen und sich Dokumente runterzuladen, die eigentlich nur für Parlamentarier zugänglich sind. Krah hat dann irgendwann nach langem Diskutieren eingesehen in der Verhandlung selbst, dass er da wohl einen Fehler gemacht hat, hat gesagt, ich habe da wohl einen Regelverstoß begangen. Und in der Tat hat das dann auch strafmindernd für Jiangge gewirkt, weil er eben, um diese Dokumente zu bekommen, keine kriminelle Energie an den Tag legen musste.
Rund 3 Wochen später, am 30. September 2025, geht der Spionageprozess gegen GNG vor dem Oberlandesgericht Dresden zu Ende. MDR-Redakteurin Daniela Karls.
Insgesamt hat ja diese Urteilsbegründung so ungefähr 1,5 Stunden lang gedauert. Und da ist auf jeden Fall jetzt erstmal klar geworden, ist das Oberlandesgericht es für erwiesen ansieht, dass Jiangge Spion war. Aber, jetzt kommt das große Aber, aus Sicht des Gerichts hat es wohl eben keine unwiderlegbaren Beweise gegeben, dass Jiangge diese 100 EU-Dokumente wirklich nach China weitergereicht hat. Also es gab zwar eben diese naheliegenden Vermutungen, die verschlüsselten Laptops und auch Kontakte eben mit einem Führungsoffizier in China, aber ob da wirklich das jetzt ausgehändigt wurde, das konnte man offenkundig nicht nachweisen.
Auch die Sammlung und Auswertung von Informationen über die AfD und die Bespitzelung chinesischer Oppositioneller sieht das Gericht im Wesentlichen als erwiesen an. Der Richter
hat das als schwerwiegendstes Vergehen bezeichnet, dass Zheng He eben diese persönlichen Daten von China-Kritikern an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben haben soll. Und es sei eben auch total unklar, was mit diesen Infos passiert ist und auch was in China lebenden Verwandten von eben diesen Dissidenten, die er da aufgeführt hat in seinen Tabellen, was mit denen dann passiert ist, ob denen das Leben dann schwer gemacht worden ist. Und dann hat der Vorsitzende Richter eben zu diesem Themenkomplex noch einen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben. Der hat tatsächlich länger in mir gearbeitet. Er hat nämlich gesagt, wer Menschen infiltriert, die in Deutschland politisches Asyl bekommen haben, schadet grundlegenden Interessen der Bundesrepublik. Denn politisch verfolgten Schutz zu gewähren, ist ein Verfassungsauftrag Deutschlands. Ja, und genau diesem Verfassungsauftrag soll eben Zheng He geschadet haben, unterlaufen haben mit seiner Spionagetätigkeit. Und davon ist das Oberlandesgericht in Dresden eben überzeugt.
Zheng He wird zu 4 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt, wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit in einem besonders schweren Fall. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Zheng He ab dem Jahr 2007 als Agent tätig war. Der Angeklagte reagiert mit versteinerter Miene. Er nickt kurz, dreht sich dann wieder zu seinem Verteidiger. Der wird später Revision einlegen. Dadurch ist das Urteil gegen Zheng He noch nicht rechtskräftig. Der Fall geht an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Auch Jackie X, seine ehemalige Geliebte, die ihm immer wieder geheime Militärinformationen geschickt hat, wird vom Oberlandesgericht Dresden schuldig gesprochen. Sie bekommt allerdings nur eine Bewährungsstrafe. Für Bundesanwalt Stefan Moorweiser macht die Entscheidung eines ganz deutlich.
Auch wenn der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden hinter dem Antrag der Bundesanwaltschaft zurückgeblieben ist, spiegelt das heutige Urteil dennoch wider, dass es sich um den bisher schwerwiegendsten Fall chinesischer Spionage in Deutschland gehandelt hat. Jedenfalls der Verfahren, die bisher aufgedeckt werden konnten.
Denn die Aktivitäten der chinesischen Geheimdienste sind weitreichend, ihre Strategien langfristig. Die lautlosen Agenten des MSS werden vermutlich unbeeindruckt von diesem Prozess weiter weltweit die Puzzlestücke einsammeln, die China braucht, um seine Macht auszubauen. Auch auf den Fluren des Europäischen Parlaments. Davon ist China-Expertin Mareike Ohlberg überzeugt.
Es würde mich wundern, wenn das jetzt tatsächlich der einzige Fall ist, die einzige Person, mit der man zusammengearbeitet hat.
Bleibt die Frage, wie soll Deutschland, wie soll Europa mit China umgehen? Die Lage ist kompliziert. Europa ist wirtschaftlich eng verflochten mit China. Abschottung ist keine realistische Option. Aber einfach die Augen zumachen, offenbar auch nicht. Damit wir die tatsächliche Gefahr besser erkennen, müssen wir uns wohl als erstes vom Bild der schillernden Top-Agenten à la James Bond verabschieden. Der bessere Agent ist nicht der, der aus der Masse heraussticht, sondern der, der in ihr verschwindet. Dafür ist der Fall Zheng He ein Lehrstück. So geht Chinas Geheimdienst in Europa vor. Lautlos, geduldig, gründlich.
Im Grunde genommen wäre Zheng He ein Beispiel für einen Agenten, so wie ein Geheimdienst ihn sich backen möchte. Jemand, der hier mitten im Leben steht, der interessante Verbindungen hat in den Parteiapparat hinein, in die Dissidentenszene hinein, in den Betrieb des Europäischen Parlaments hinein und eben auch noch über einen sehr langen Zeitraum, nämlich 2 Jahrzehnte.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Erst piepen sie laut und dann explodieren sie. Mitte September 2024 gehen im Libanon tausende Pager in die Luft. Eine koordinierte Attacke gegen Mitglieder der Hisbollah.
Wenn wir uns diese Operationen aus dem Blickwinkel von Geheimdiensten anschauen, dann glaube ich, wird es kaum einen Geheimdienst auf der Welt geben, der nicht mit Bewunderung auf diese Operation schaut.
Wer steckt hinter den Pager-Explosionen im Libanon? Und wie haben die das hinbekommen? Nächstes Mal bei Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der ARD Sounds App.
Und wenn euch jetzt noch weitere Geschichten aus dem Reich der Mitte interessieren, dann habe ich was für euch. In Welt macht China berichten aktive und ehemalige ARD-Korrespondenten und Expertinnen aus dem Land, über das Land und sie räumen nebenbei auch noch mit ein paar Klischees auf. Welt macht China gibt's unter anderem in der ARD Sounds App. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Redaktion und Skript, Lena Alexandra Mempel und Lena Petersen.